Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche.
Das klingt mal nach einer wirklich überraschenden Karrierewendung. Er ist bei Aussteigern auf dem Ökobauernhof aufgewachsen, hat das Studium zweimal hingeschmissen, dann ein Unternehmen gegründet, gescheitert, nochmal gegründet und plötzlich klappt wirklich alles. So liest sich, jetzt mal ganz verkürzt, das Leben von Philipp Schröder. 40 Jahre ist er alt und Gründer des Energiestartups 1,5 Grad. Das ist erst 3 Jahre alt, aber schon mehr als 1 Milliarde Euro wert. Wie er das hinbekommen hat, das ist eine der Fragen, die ich heute mit ihm klären will. Und ich werde ihn natürlich auch fragen, ob Elon Musk damit wirklich so viel zu tun hat, wie alle immer sagen. Aber erstmal, hallo Herr Schröder.
Hallo zusammen. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, ich habe meinen Kollegen Andreas Menn aus dem Technologieressort bei uns mal gefragt, was ich denn von diesem Philipp Schröder so zu halten habe. Und das hier ist, was er gesagt hat.
Der erste Eindruck.
Als ich mich vor einer Weile mit Philipp Schröder unterhalten habe, da fiel mir sofort auf das Unternehmergehen, das in ihm steckt. Er macht sich sehr viele Gedanken darum, wie Unternehmen erfolgreich und groß werden können, welche Führungsqualitäten es dafür braucht, wie die Mitarbeiter dafür ticken müssen. Und das zieht er durch in seinen vielen Aufgaben, die er schon übernommen hat. Bekannt geworden ist er mir persönlich vor allen Dingen erstmal als Deutschlandchef von Tesla. Aber er hat ja so viele andere Dinge gemacht, immer auch mit dem Fokus auf erneuerbare Energien.
Das Unternehmergehen in Ihnen, fühlen Sie sich da getroffen?
Doch, glaube ich mittlerweile schon. Ne? Ich glaube, es ist schwierig vorher zu wissen, was das eigentlich ist, das Unternehmergehen. Ich glaube, es ist schwierig, das muss man sich erarbeiten, das muss sich entwickeln, das entwickelt sich aus einem auch raus, aber ich fühle mich da schon angesprochen. Ich habe Lust und Freude dran, Dinge zu initiieren und umzusetzen.
Und was macht das aus für Sie, das Unternehmergehen oder dieser Typus Unternehmer, wenn es jetzt, weil Gehen klingt ja sehr angeboren dann?
Ich glaube, das ist so ein bisschen auch die späte positive Überraschung der Selbstwirksamkeit ist. Das heißt, wenn man irgendwann, man versucht ganz viel und dann scheitert man und dann zweifelt man auch an sich. Und wenn man dann irgendwann merkt, es gibt Dinge, die ich besonders gut kann und die fangen auch an zu funktionieren, dann gibt einem das unglaublich viel. Ne? Und ich glaube, das ist auch schon ein Teil dessen, die gesunde Selbsteinschätzung, was man kann, was man nicht kann, die dann hoffentlich korreliert auch mit diesem Gefühl, ich habe etwas erschaffen, ich habe etwas erfolgreich unternommen. Das ist aus meiner Sicht die Erkenntnis und auch das Gefühl, was man dabei hat. Aber auch, ganz ehrlich gesprochen, es war ein langer Weg. Also bis für mich war es ein langer Weg, heute hier zu sitzen und sowas sagen zu können.
Ja, gut, ich meine, so lang ist der Weg jetzt auch noch wieder nicht gewesen. Sie sind jetzt ja noch weit entfernt irgendwie vom Unternehmer-Rentneralter oder so. Aber trotzdem, wenn man jetzt mal ein bisschen zurückguckt, würden Sie denn sagen, das hat trotzdem schon immer irgendwie in Ihnen gesteckt?
Ich glaube, ich habe quasi einen unbewussten guten Start gehabt, um Unternehmer zu werden. Ich bin ja erstmal ganz klassisch als Student an die Uni gegangen und habe gedacht, ich muss BWL lernen oder Jura und habe das auch beides relativ lange gemacht. Aber ich glaube, das, was ich als Vorteil mit quasi in die Wiege gelegt, ist ein bisschen pathetisch, aber schon von zu Hause gelernt habe, ist, dass meine Eltern sich selbst neu erfunden haben und das auch ganz normal war. Das heißt, mein Vater ist vom Investmentbanker zum Biobauern geworden, als ich quasi in der Pubertät war. Und wir sind umgezogen aufs Land und haben angefangen, Kühe zu halten. Und mein Vater ist mit dem Mähdrescher rückwärts über unser Auto gefahren, ja, weil er keine Ahnung davon hatte. Und meine Mutter hat mal Lehramt studiert und ist dann aber relativ spät noch Medizinerin geworden. Und das heißt, es war jetzt nicht bei uns zu Hause jetzt keine Grundlage da, dass man dachte, man darf sich nicht neu erfinden. Das heißt, diese Denkblockade, die hatte ich nicht, aber auf der anderen Seite habe ich auch lange gebraucht, bis ich mich einigermaßen erfunden hatte.
Ja. Das hat schon lange gedauert. Aber sozusagen die Denkblockade ist ja das eine, sozusagen das Negative, was einem nicht untersagt wird. Aber die Frage ist ja, steckt da auch immer sowas, muss auch was Positives dabei sein im Sinne von, man kriegt irgendwie eingeimpft mit, lernt als Jugendlicher sozusagen, man muss alles aus sich rausholen und man sozusagen, dass was viele Unternehmer ja ausmacht, was steckt mir drin? Ich habe eine Pflicht gegenüber mir selbst, mich zu verwirklichen letztlich.
Ich glaube schon, dass unsere Eltern oder meine Eltern auch Vorbild waren für mich. Das heißt, die haben sich halt selbst erfunden und ich glaube, das, was beeindruckend war für mich immer und was ich auch unbedingt wollte, ist schon mein Leben für mich selbst zu erfinden. Also schon für mich, mir auszusuchen, wer ich sein will und mir auszusuchen, was wird eigentlich meine Zukunft und was wird die Welt, in der ich erlebe, um mich herum in meinem Lebensalltag. Und dieses Verständnis zu Hause und das, was ich auch immer schon hatte, ist zu sagen, hey, diese berühmte selbsterfüllende Prophezeiung, das hat mir immer schon Bock gebracht, ja, auf noch Jugendlicher gesprochen, und Spaß gemacht, sich zu überlegen, was wäre eigentlich wenn, ne? Und das ist sicherlich was, was ich immer schon hatte.
Aber solange es nicht klappt, ist es ja wahrscheinlich auch erstmal eine Bürde, oder?
Ja, natürlich, ne? Aber man nur durch das Nichtklappen lernt man ja auch, wie es geht. Und ich glaube, das ist, man muss dann schon ein gewisses Durchhaltevermögen haben. Ich glaube aber, dass da tatsächlich auch die Qualität entsteht, ne? Also ich würde sagen, in den Momenten, wo man keine Optionen mehr hat und auch so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand steht, dort habe ich mich halt auch qualitativ echt entwickelt. Ne? Insofern war das Ausprobieren gar nicht so schlecht, solange es dabei hilft, eben auch diese qualitativen Sprünge zu machen. Ich glaube, an sich bringt ein Ausprobieren wenig, wenn die qualitativen Sprünge da nicht entstehen können. Ne? Ich habe auch, würde ich sagen, Glück gehabt, dass ich mich qualitativ entwickeln durfte. Das hat auch damit zu tun, Sie hatten es ja schon gesagt in der Anmoderation, dass mein erstes Startup nicht funktioniert hatte, ich keinen Abschluss hatte. Das heißt, ich hatte keine anderen Optionen mehr. Das hat mir auch gut getan und hat mich auch fokussiert.
Aber in diesem ersten Schritt haben Sie ja trotzdem, Sie haben das jetzt gerade kurz gesagt, in dem Moment, wo Sie das Studium nicht funktioniert haben, trotzdem dann sozusagen dieses Selbstbewusstsein ja auch irgendwie gehabt, obwohl eigentlich gerade was scheitert oder nicht funktioniert, ich mache was noch viel Größeres und ich werde jetzt Unternehmer. Wo haben Sie damals diesen Mut und auch ja letztlich, das ist ja auch eine Art von starkem Selbstbewusstsein hergenommen?
Also ich glaube, dass das Imposter-Syndrom, das Berühmte, dass man halt auch Angst hat, dass man tatsächlich eigentlich gar nichts kann, das hat man die ganze Zeit auch. Also das ist, glaube ich, das geht im Übrigen jedem Unternehmer so, gerade wenn man viel erreichen will, weil man muss ja erstmal aussprechen irgendwas, was toll ist oder was ein großes Ziel ist und dann muss man das Gap schließen zwischen dem, was man gerade als Plan ausgerufen hat und dessen, was man auch tut, ne? Und deswegen würde ich sagen, dass das Imposter-Syndrom ist ein Weggefährte, den ich lange und gut kenne, der auch triebfähiger ist, weil man natürlich Angst hat vor dem eigenen Scheitern. Und die Angst vor dem eigenen Scheitern ist auch unglaubliche Motivation und ist auch wie Jetfuel, ne? Also es ist einfach ein Treibstoff. Ich glaube, da muss man auch aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Aber so war das bei mir.
Und wie war das dann nach dem ersten Scheitern, unmittelbar danach? Was für eine Situation ist das?
Das ist eine Situation, wo man schon auch Angst und Grundsatzfragen hat. Ich war damals 27, nach dem ersten Unternehmen, was da nicht funktioniert hat. Ich hatte auch schon Investoren damit dabei und bin da rausgegangen und konnte nicht mehr zurück an die Uni, weil meine Scheine abgelaufen waren. Ich war im Hauptstudium fertig mit Jura und bin dann, saß dann da und habe so eine Liste gemacht, worauf ich Lust hätte. So das Typische halt hatte, ich hatte dann frei, zwar kein Einkommen mehr und Geld war auch weg. Da habe ich mir tatsächlich Geld von meiner Mutter geliehen und habe 10.000 Euro waren das damals, um irgendwie wieder auf die Füße zu kommen, weil es wirklich, ich hatte buchstäblich keine Kohle mehr auf dem Konto und habe so eine Liste gemacht, was ich machen möchte. Ne? Und das Interessante war, da waren immer noch so Sachen drin drauf, wie zum Beispiel bewirb dich bei BCG. Habe ich auch gemacht, ohne Abschluss. Die haben mich auch wirklich eingeladen, haben mich dann aber auch wieder rausgeschmissen. Das heißt, es wurde dann noch ein bisschen schmerzvoller, weil ich habe mich bei Joschka Fischer beworben damals, weil ich den spannend fand. Ich war bei BCG und habe mich beworben, ohne irgendeinen Abschluss zu haben. Ich glaube, die haben sich köstlich amüsiert. Also ich habe dann schon auch schmerzhaft diese Erfahrung gemacht, okay, es ist eigentlich so, Philipp, du hast jetzt eine Möglichkeit, du hast unternehmerisch angefangen zu arbeiten, das ist der Weg, ist der einzige, der übrig geblieben ist, möglicherweise auch. Und insofern spielt da vielleicht Schicksal auch ein bisschen eine Rolle. Und das war für mich klar, das macht mir Spaß, das kann ich. Also ich habe gehofft, dass ich es kann, weil das erste Startup ist ja gescheitert. Und dann habe ich dort nochmal alle Kraft, die ich hatte, in die Hand genommen, um an mich zu glauben. Ja.
Und haben Sie das dann alleine gemacht? Also haben Sie das erste Startup, hatten Sie das alleine gegründet oder hatten Sie da...
Nein, ich bin eigentlich immer ein Teamplayer. Das zieht sich auch komplett durch. Also Sonnen zum Beispiel damals, das war quasi das Startup vor meiner Zeit bei Tesla. Die beiden Urgründer sind Thorsten und Christoph Ostermann, also Thorsten Stiefenhofer und Christoph Ostermann. Und die haben mich quasi gesehen und gesagt, okay, wunderbar, der hat Druck, der kann auch ein bisschen was. Und ich habe dann angefangen für Sonnen damals die ersten Batterien an Elektriker zu verkaufen.
Das heißt, war dann jetzt nach dem der nächste Schritt nach dem gescheiterten Startup quasi. Ja.
Genau, nach dem Scheitern. Genau.
Und okay, das heißt zumindest ein paar gute Kontakte hatten Sie mitgenommen aus der Zeit.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres, und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Ja, genau. Aber ich habe witzigerweise auch nie ein Problem gehabt, mit interessanten Leuten in Kontakt zu treten. Also ich habe auch eine Sache gelernt. Man muss nicht so sagen, ich brauche ein Netzwerk, was einfach da ist, sondern es ist tatsächlich überraschend einfach, in Kontakt zu kommen mit interessanten Leuten. Man muss es einfach machen. Ne? Das heißt, es war nicht so, dass ich irgendwie von Haus aus oder so ein großes Netzwerk hatte, wo ich quasi nur noch mal einmal durchs Telefonbuch gehen musste, sondern ich habe gelernt auch, das Netzwerk kann man bauen und entwickeln, und es hängt vor allem davon ab, wie man selbst damit umgeht. Aber ja, ich hatte Kontakte, die mir geholfen haben, ja.
Haben Sie das ganz bewusst aufgebaut, dieses Netzwerk sozusagen, oder hat sich das auch eher entwickelt?
Ich würde sagen, dass der hochwertigste Teil dieses Netzwerks hat sich entwickelt. Und das breitere Netzwerk, da versucht man ja dann auch immer, wenn man gründet, glaubt man, okay, jetzt mache ich, habe ich eine Netzwerkstrategie, ja? Mit wem rede ich, auf welches Event gehe ich? Ich muss sagen, dass das meistens nicht so relevant war im Nachhinein. Und dass die besten Netzwerkkontakte tatsächlich Menschen sind, mit denen man zusammen auch schon was gemacht hat. Das heißt, das, was am solidesten ist, was mich am meisten begleitet, ist egal, ob es Investoren sind, die jetzt wieder dabei sind, die bei 1,5 Grad dabei waren, bei Sonnen, oder ob es Mitarbeitende sind, die teilweise schon mit 2 Firmen mit mir aufgebaut haben. Das sind die wirklichen Kronjuwelen meines Netzwerks. Menschen, mit denen ich in diesen Qualitätsphasen war, also in diesen Phasen unter Druck Leistung erbracht habe und wo wir uns kennengelernt haben, schätzen gelernt haben. Und dieses Netzwerk von Investoren, die auch mit uns Geld verdient haben, aber auch eben von Führungskräften und Spezialisten und Spezialistinnen, das ist wirklich, glaube ich, heute das wichtigste Asset, was ich habe und einbringen kann.
Das heißt, es gibt auch noch sozusagen Investoren aus diesem allerersten Startup, was gescheitert war, die dann weiter an Sie geglaubt haben letztlich, als Person auch, muss man dann ja sagen.
Ja, also ich kann tatsächlich sagen, da gibt es einige, die sind von Anfang an dabei gewesen, dann gibt es einige, die sind später dazugekommen, aber ich glaube, das Pattern, auch bei der Seed-Finanzierung von 1,5 Grad, das waren alles Investoren, die vorher schon mal mit mir gearbeitet haben. Ja. Bis auf Porsche, das waren die einzigen 9. Alle anderen in der Seed-Runde für 1,5 Grad waren Investoren, die mich kennen, die mich von Sonnen kannten, die mich von CapInsight, ich habe auch noch ein Fintech einmal gebaut, kannten, und die am Ende mich kennen, mir vertrauen und mich auch einordnen können. und die sind mir treu geblieben.
Ja. Erinnern Sie sich denn noch an Ihren allerersten Pitch?
Ich erinnere mich noch an meinen peinlichsten Pitch, ja. Ich weiß nicht, ob es der allererste war, aber ich hatte bei meinem ersten Startup die fixe Idee, dass man eigentlich für, da ging es um Energiecontracting, also eigentlich Kostensenkung von Heizungskosten. Und da hatte ich die Idee, da muss man eigentlich in die Emirate fliegen. Und ich bin tatsächlich dann nach Abu Dhabi gereist. Damals war ich noch Student und habe Jura studiert. Und bin darüber geflogen und hatte die fixe Idee, dass ich dort Geld finde für meine Pitches. Und ich hatte dann eine riesige Präsentation gebaut und bin tatsächlich nach Abu Dhabi geflogen und habe auf einem nicht klimatisierten Segelboot eines Freundes meines Onkels gehaust. Es war so heiß, ich habe quasi die Nächte nicht schlafen können. Und dann war ich stand ich vor dem Problem, dass ich gar keine fixen Termine hatte. Das heißt, ich habe einfach angefangen mit bekannten Emirati-based Investoren Kontakt aufzunehmen, aber tatsächlich literally, also physisch, das war schon, glaube ich, also heute im Nachhinein lache ich natürlich drüber, aber ich habe auch dort gemerkt, dass ich offensichtlich noch nicht verstanden habe, wie sowas funktioniert. Das Highlight war, dass meine Kommilitonen aus dem Repetitorium mich anriefen und fragten, wo ich denn bin, weil ich mich nicht abgemeldet habe, da war ich dann in Abu Dhabi. Insofern, das war ziemlich peinlich und da bin ich dann auch wieder ab unverrichteter Dinge abgereist.
Okay, da haben Sie keinen der wertvollen Kontakte mit hergenommen. Die wertvollen Kontakte, waren das trotzdem welche, die Sie mehr oder weniger so freihändig einfach angesprochen haben?
Ich glaube, das ist jetzt, muss man glaube ich unterscheiden nach Investoren und auch nach vielleicht auch Weggefährten. Ich glaube, Weggefährten, die entdeckt man erst, ne? Mhm. Also die lernt man ja auch erst kennen. Man weiß ja noch gar nicht, wenn jemand neu anfängt oder man zusammenarbeitet, wer das Gegenüber wirklich ist. Gerade wenn man dann auch in Druckphasen geht. Bei Investoren ist es schon so, dass es auch einige gibt, die einfach auch dieselbe Analyse haben. Das heißt, dass Investoren, gute Investoren, die auch auf einen zukommen und einem sagen, dass sie in die Hypothese, die wir entwickelt haben, egal bei welchem Unternehmen jetzt, dass sie an die glauben. Das heißt, ich finde am stärksten bei Investoren gar nicht, dass die wiederkommen, weil sie einen so cool finden, sondern dass sie aus eigener Überzeugung an den Businessplan und die dahinterliegende Mission und Vision auch glauben, ne? Und das ist ein paar Mal mir passiert und das ist auch echt erhebend, wenn du irgendwelche smarten Investoren aus den USA erstmalig kennenlernst und die am Ende zu 100% in eigenen Worten nochmal formulieren, warum sie an die These so glauben. Ja? Aber ich habe da kein Geheimnis, sondern es ist eine ganze Reihe zwischen Ausprobieren, aber auch natürlich credible werden, also einfach Dinge auch abzuliefern und zu zeigen, dass man auch Referenzen hat, das spielt am Ende alles zusammen.
Ja, jetzt haben Sie es ja eben schon mal kurz angedeutet, dass Sie ja aufgewachsen sind, zumindest teilweise dann nach diesem Ausstieg aus dem Investmentbanking Ihres Vaters eben auf einem Biobauernhof. Letztlich hatte dann ja quasi Ihre Familie so ein bisschen den umgekehrten Schritt von dem gemacht, was Sie sozusagen später gemacht haben. Inwiefern, ja, wie hat denn Ihre Familie Sie begleitet so in der Zeit? Also gab es dann auch irgendwie eine Art von Skepsis? Warum gehst du jetzt genau wieder in diese Welt, der ich den Rücken gekehrt habe?
Ah, das glaube ich nicht so sehr. Ich glaube, erstens will man, wenn man als Kind in der Pubertät aufwächst auf einem Biobauernhof, wo man mit dem Fahrrad zur Schule fährt und vergisst, die Gummistiefel auszuziehen und dann merkt, dass alle in der Klasse Turnschuhe anhaben, dass man das nicht so besonders cool findet. Ne? Das heißt also, jetzt, wenn ich als Erwachsener und auch als, jetzt bin ich selber Vater, weiß ich, was das, wie geil das ist und wie viel mir das auch gegeben hat. Aber als Jugendlicher gab es für mich, ich wollte unbedingt da raus. Also unbedingt, also alleine die Vorstellung zum Turnschuhe kaufen, mit dem Bus fahren zu müssen, der dann zweimal am Tag ging, das war nicht das, was ich wollte. Nee. Ne? Und auch ist es ja immer so, man grenzt sich von den Eltern ab. Meine Mutter hat traditionelle chinesische Medizin gemacht, Akupunktur, also wirklich alternativ. Mein Vater war Biobauer und das heißt, für mich war das schon wichtig, mein eigenes Feld zu finden. Ja? Und trotzdem, was ich mitgenommen habe, ist die Naturverbundenheit, weil wenn man auf einem Biobauernhof aufwächst, wächst man mit Tieren auf, man wächst auch mit Wald auf. Und das, was mich bis heute begleitet, ist, ich kriege sofort schlechte Laune, wenn ich kranke Bäume sehe. Also weil ich dann echt, weil es wirklich...
Dann haben Sie aber viel schlechte Laune in Deutschland, oder?
Ja, habe ich auch. Sie müssen mal meine Frau fragen, wenn ich mit ihr spazieren gehe, rede ich die ganze Zeit nur über die Bäume und wie schlecht die aussehen. Aber das ist was, das kriegt man dann doch nicht mehr raus. Man merkt das halt. Man hat einen Blick dafür und man merkt gerade in den 2018er bis 21er Jahren, wie sehr die Natur, in der man aufgewachsen ist, leidet. Ja, und das hat mich nicht verlassen und das ist bis heute so.
Ja. Ich meine, ein Stück weit bringen Sie das ja auch dann zusammen in Ihren Startups sozusagen, diese Mischung aus eben dieser Investorenwelt, sage ich jetzt mal, und dieser Öko-Welt, jetzt ganz simpel gesprochen. Ist das auch dann eben mit ein Grund gewesen, warum Sie auch von Anfang an Ihren thematischen Fokus in diese Richtung hatten? Oder ist das auch eher ganz pragmatisch betriebswirtschaftlich gedacht gewesen?
Also ich muss es, glaube ich, so formulieren. Ich hatte immer fachlich mich wohlgefühlt im Energiebereich, weil ich auch ein Atomkraftgegner war, als ich sehr jung war. Also mit an Demonstrieren und Verordnungswidrigkeiten und Festnahmen und allem drum und dran. Also wirklich, wirklich Aktivist. Weil bei uns in der Nähe eben das Endlager Gorleben war. Und das heißt, das war etwas, was mich geprägt hat. Das heißt, ich hatte schon per se Interesse für das Energiesystem, Interesse für Alternativen Und die Frage war ja auch immer, ich meine, die Anti-AKW-Bewegung am Anfang war ja davon geprägt, von dem Totschlagargument, es gibt nichts anderes. Deswegen gab es immer schon so ein gewisses, sage ich mal, Fable für das Thema. Und dass das Ganze dann auch so gut funktioniert hat später, das muss ich auch, also muss ich ehrlich analysieren, glaube ich, ist auch ein Stück weit Glück. Es gibt ja so diese drei Ts, Team, Timing und Thema. Und bei mir war es so, ich bin nach dem Abbruch meines Studiums unbewusst in dieser ganz, ganz frühen Phase der Cleantech-Szene gewesen, ohne das zu reflektieren. Das wusste ich ja nicht, dass ich da drin war. Und dann hat auch vieles, Sie hatten es eingangs anmoderiert, dann auf einmal angefangen zu funktionieren. Und ich glaube, auch das ist wichtig, dass man dann auch begreift, das Team, Thema und Timing halt, es muss stimmen, aber man muss auch wissen, dass es stimmt. Das heißt, es ist keine Superpower, die man irgendwie entwickelt hat, auch wenn das vielleicht mal schön wäre. Aber das ist, glaube ich, etwas, was noch eine ganz große Rolle gespielt hat, ne? Dass ich sehr früh in dem Thema drin war. Und das ist so ein bisschen wie, stellen Sie sich vor, Sie sind im Silicon Valley 1997 und haben das Internet schon verstanden. Und für Sie ist es vollkommen klar, dass Turnschuhe natürlich auch irgendwann übers Internet verkauft werden, während der gesamte Investorenmarkt und auch alle Unternehmen noch das Internet überhaupt nicht auf dem Schirm haben, geschweige denn überhaupt glauben, dass man damit Geld verdienen kann. Und so fühle ich mich auch. Das heißt, das ist eine gute Analogie, um unser Team, aber auch meinen Blick auf Cleantech zu beschreiben. Wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, haben ein bisschen Pech gehabt, aber haben auch viel gelernt und auch viel Glück gehabt. Und jetzt passt alles, ne? Und das ist dann auch, da darf man, muss man auch damit leben, dass man jetzt viel Verantwortung hat, abzuliefern, weil ich glaube, das passiert nicht so oft, dass Team, Thema und Timing so perfekt passt, wie es das momentan scheinbar tut, ne?
Ja, da muss ich jetzt aber doch bei einer Anekdote nochmal nachhaken, weil Sie das gerade so schön bildhaft auch beschrieben haben. Wenn Sie gesagt haben, Sie haben richtig als Aktivist dann quasi auch rund um das AKW da protestiert. Und dann sind Sie ja, wenn ich das richtig sehe, erstmal zum BWL-Studium nach St. Gallen gegangen, oder? Das stelle ich mir wie einen ziemlich harten Bruch vor, oder?
Ja, das ist aber auch gar nicht so. Also ich habe öffentlich Jura, also an der öffentlichen Uni Jura studiert und auch BWL in Jena. Damals gab es noch die ZVS.
Und danach war dann erst der...
Ich bin während meines Tesla-Karriere in den zwei knackigen Jahren, habe ich parallel in St. Gallen ein Executive-Programm gemacht. Das war auch ziemlich hart. Ja. Das heißt, ich hab eine Wildcard bekommen, um in dieses Programm reinzubekommen, weil am Ende Grund- und Hauptstudium halt auch wie ein Bachelor zählen, bla bla bla. Ja, okay. Deswegen bin ich da noch reingerutscht. Aber ich war in St. Gallen nie ein regulärer Student, sondern ich habe tatsächlich neben dem Job dann sehr zur Zufriedenheit meiner Mutter doch auch noch einen Executive-Abschluss dort erworben. Und das war aber schon, da habe ich parallel gearbeitet.
Ja. Jetzt haben Sie ja gerade auch, was ich anfangs ja auch schon kurz sagte, diese Tesla-Zeit kurz angesprochen. Liegt jetzt natürlich auch schon einige Zeit zurück. Sie werden, glaube ich, ständig darauf angesprochen, gerade wegen dieses Namens Elon Musk. Hat Sie diese Zeit tatsächlich geprägt oder ist es einfach nur eine prominente Zwischenstation?
Na, ich glaube, also man muss ja zwei Dinge auseinandernehmen. Also die Attraktivität und auch die Faszination von Presse und von allen gegenüber Tesla und Elon, das ist die eine Seite der Medaille. Und das ist manchmal auch schon so ein bisschen, das ist ja jetzt auch schon 6-7 Jahre her, ne? Das war eine ganz andere Zeit. Also das ist einfach eine Weile her. Das ist so ein bisschen, wo ich sage, persönlich sage, das ist manchmal für mich subjektiv ein bisschen viel. Aber die Learnings, also dass sich ein Amerikaner da hinstellt und in 2013, als noch kein Model S, also keine Limousine von Tesla überhaupt auf europäischem Boden unterwegs war, diese Vision formuliert, ne, die vertikale Integration der Wertschöpfungskette in den Gigafactories, die Supercharger und so weiter, davon habe ich viel mitgenommen. Und ich glaube, das ist auch was Europäer oder auch Deutsche insbesondere manchmal nicht unterschätzen, wie gefährlich das ist, das nicht zu machen, vom Ende her zu denken und auch auszusprechen, was die perfekte Lösung wäre und nicht zu versuchen, nur ein Nischenproblem zu lösen, sondern tatsächlich zu sagen, was muss ich denn in den Händen halten, um wirklich fundamentalen Impact auch zu kreieren. Und das habe ich da absolut mir angeeignet und auch gemerkt, dass wenn man das nicht macht, die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs sinkt. Das heißt, wenn man 1,5 Grad startet und sagt, wir möchten mit Elektrikerfirmen irgendwie ein bisschen die Prozesse optimieren, dann wird aus dir diese Firma. Das heißt, du musst auch aufpassen, ist natürlich ein schmaler Grat, aber man muss auch dafür Sorge tragen, dass man eine Organisation aufbaut, die daran glaubt, dass sie großartig werden könnte. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das habe ich bei Tesla absolut gelernt, die zu sagen, es ist nichts Unverschämtes daran, daran zu glauben, dass wir als Organisation es schaffen können, was Großartiges zu leisten. Und das ist aber in Deutschland gar nicht selbstverständlich, weil das drucksen dann alle rum, ne? Mhm. Und so eine Organisation zu bauen, ist gar nicht so einfach. Und das habe ich mir bei Tesla auf jeden Fall abgeschaut in Teilen. Genau, aber dann habe ich später in meiner eigenen Anwendung, ich war ja General Manager für Deutschland und Österreich, da hast du auch nicht so viel zu sagen. Mhm. Ne? Ich war ein Vertriebsleiter am Ende, der zwar viel gelernt hat, weil am Anfang nichts da war. Also wir mussten eine Leasingbank selber gründen, weil keine Leasingbank wollte diese elektrischen Autos verleasen, wegen dem Risiken in dem Restwert der Fahrzeuge. Supercharger waren noch gar nicht reguliert. Das heißt, es gab gar keine Regulatorik. Das haben wir einfach gemacht. Aber am Ende saß ich ja nicht in Palo Alto und habe Entscheidungen getroffen, strategische, sondern ich habe am Ende das Playbook von Elon umgesetzt als Lieutenant, ne? So, ja. Und das ist nochmal was anderes. Ich meine, da kann man sich viel abschauen, aber das ist nicht das Gleiche, als wenn man selbst am Ende eine Strategie entwickelt und die auch mit anderen Führungskräften umsetzt.
Ja. Und aber was Sie jetzt gerade eben geschildert haben, was Sie da gelernt haben, wo Sie sagen, dass vielen deutschen Gründern oder insgesamt dem deutschen Geist sozusagen noch so ein bisschen fehlt, da steckt ja auch so eine unglaubliche Selbstanmaßung drin, die man irgendwie haben muss. Nämlich nur, dass nicht nur, dass es tatsächlich nötig wäre, die Prozesse so grundsätzlich anders zu denken und alles neu, sondern auch, dass man selbst der Auserwählte sozusagen ein Stück weit ist, der genau das schaffen kann.
Ja, also definitiv, ne? Und ich glaube, auch das ist das, was aus der deutschen kulturellen Prägung heraus jeden Subkultan auch so ein bisschen stört, ne? Also Startups und Erfolg von Startups, ja egal, ob die nicht erfolgreich sind und Geld verbrennen, das bestätigt ja, sage ich mal, dieses Unverschämte an Startups, so dieses, hey, das ist quasi alles nicht, das fühlt sich, glaube ich, im kulturellen Denken der Deutschen unanständig an. So. Und das merkt man auch bis heute, weil es geht ja eigentlich darum zu sagen, man lernt was, man wendet es an, durch die Anwendung bekommt man auch Bedeutsamkeit durch der eigenen Meinung, und es dauert halt auch einen Moment und man muss durch diese Prozesse und Entwicklungsschritte durchgehen. Und wer das nicht macht, ist grundsätzlich schon mal ein Outsider. Und das Zweite ist genau, wie Sie es beschreiben, es braucht ja diese Anmaßung auch, ne? Also gerade wenn man Innovationen betreibt, muss man diese Anmaßung machen. Und die haben wir, glaube ich, verlernt. Ich glaube, es gibt eine Gründergeneration, die hatte die. Also Bosch hatte die, von Siemens hatte die, Daimler hatte die. Die hatten alle diese Anmaßung. Und das gibt es, ist kulturell in Deutschland nicht ausgeprägt, um es freundlich zu sagen. Es geht ja eher so weit, dass im Subtext immer mitschwingt, hält er sich jetzt für Jesus, ja? So, und das ist schon auch, es ist ein schmaler Grat, weil wir wollen wirklich, dass die Führungskräfte und auch jeder Mitarbeitende diesen Deal auch mitträgt, zu sagen, lass uns mal überzeugtlich, mein Kernsatz zu einem Mitarbeitenden auch in einem Bewerbungsgespräch oder auch in der Probezeit ist, überzeug dich erstmal selbst, dass du das glaubst, dass das möglich ist. Also, weil du kannst ja nicht von einem Entwickler, von einem Ingenieur, von Managern was erwarten, wo sie am Ende unterbewusst noch überhaupt nicht sich hergeleitet haben, dass das nicht was Verrücktes ist, sondern was möglich ist. Und das ist auch, wir sagen immer, das ist dieser Stairway to Heaven, ja, also die Mission ist groß, die Vision ist auch groß, aber am Ende sind das ganz viele kleine Schritte. Und die Banalität der kleinen Schritte ist auch das, was dich wieder erdet. Also das ist das, was auch Glaubwürdigkeit schafft, weil wir einfach Bilanzkreismanagement machen, das ist jetzt im Energiewirtschaftsbereich, weil wir bestimmte Zertifizierungen erlangen, weil wir bestimmte Software ausrollen. Und dann siehst du halt auch Schritt für Schritt, dass da was passiert. Aber man muss diese Anmaßung in sich tragen. Das macht aber auch Spaß, ne? Das ist nicht nur Bürde, sondern es ist auch toll, sich mit wirklich, wirklich intelligenten, coolen Menschen hinzusetzen und zu sagen, was können wir hier machen? Ja. Lass uns mal den perfekten Plan bauen. Und das haben wir versucht bei 1,5 Grad.
Chefsache. Die Idee ist ja, unsere Gäste bringen immer etwas mit, was sie in ihrem Alltag begleitet, was sie charakterisiert. Was haben Sie denn dabei?
Ich habe es leider nicht dabei, aber ich habe quasi geistig dabei ein Bild, was mein verstorbener Opa gemalt hat. Der war Künstler, Der hat in Hannover zum Schluss gelebt und der hat ein ganz bestimmtes Bild gemalt, wo man nicht genau weiß, was es ist. Das kann ganz viel sein. Das sieht aus wie die Silhouette einer Frau. Das kann aber auch aussehen wie ein Gebäude oder wie Wolken. Und das hängt bei mir im Büro. Und Sie merken schon, dadurch, dass mein Opa eben auch Künstler war, in den 50er, 60er nach dem Krieg und wirklich damit seinen Lebensunterhalt mit Gemälden, mit Bildern verdient hat, das finde ich auf der einen Seite spannend. Und das andere, was ich spannend finde, ist auch in dem Bild, ist diese Fähigkeit drin, dass man das sehen kann, was man will. Und wenn man das sieht, was man will, kann man es unter Umständen auch werden. Ja. So, und das finde ich, das hängt bei mir und das hängt bei mir im Büro und da gucke ich quasi jeden Tag drauf. Ja.
Gut, das macht Sinn, dass Sie das nicht mitgenommen haben. Und inwiefern haben Sie sich dann selbst entschieden, was Sie drin sehen wollen? Oder liegt für Sie der Charme auch eher daran, jeden Tag was anderes drin zu sehen?
Absolut. Ich glaube, das ist ja auch die Realität. Ne? Also Realitäten sind ja immer nur eine Perspektive und die kann sich ändern, die sollte sich auch ändern. Und es ist auch in Ordnung, sich zu verändern. Also ich bin jetzt CDU-Mitglied, ich war früher bei den Grünen. Ich sehe Dinge anders heute, als ich sie früher gesehen habe. Heißt das, dass ich Recht habe? Nein, meine Perspektive hat sich verändert und ich habe einen anderen Blick auf dieselben Dinge. Und ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich damit brüsten, dass ihre Meinung sich nicht ändert. Sondern ich finde es sogar wichtig, dass man dazu lernt und mit seiner Aufgabe, mit den Lebensumständen auch eine andere Perspektive entwickelt und einnimmt.
Da haben Sie dann einen klassischen Weg so im Lebensalter von eher links nach eher konservativ genommen, wie man das immer so vorhersagt.
Ich glaube, viele CDUler würden sagen, ich bin nicht konservativ und immer noch ein grüner Rebell, ne? Aber ja. Also es geht schon in die Richtung, ja.
Und steckt da dann auch ein bisschen so dieses drin, dass Sie diese Aussteigeroption, auch die Sie selbst bei Ihren Eltern erlebt haben, dass Sie die auch für sich selbst mit immer als Option rumtragen? Also wäre das auch, ist das auch für Sie immer so ein Plan B, der mitschwingt, wenn irgendwie mir das hier alles nicht mehr taugt, dann gehe ich aufs Land und mal Bilder, so ungefähr?
Also ich glaube, das will keiner sehen. Aber nein, aber ich glaube schon, dass es, wenn man das ein paar Mal hinter sich hatte, und also diese Friktionen auch, dass man die Angst davor verliert, dass jemand quasi, dass man sich blamiert. Ja? Also die Angst habe ich noch nicht verloren, das stimmt nicht, aber hat sich etwas relativiert und ich finde es auch eine gute Überlegung, dass man es einem niemand verbieten kann, sich jeden Tag auch neu zu erfinden. Fairerweise schränkt sich das mit Kindern und auch mit der Verantwortung im Unternehmen, wenn es dann so groß ist, doch dann nochmal ein. Das heißt, ich habe schon heute eher das Gefühl, dass es nicht mehr so einfach ist, wie ich es mir mal vorgestellt habe, einfach morgens aufzustehen und davon zu wandern. Dafür fühle ich zu viel Verantwortung zurzeit. Ne? Aber natürlich ist das so ein Traumszenario und auch psychologisch wertvoll, dass man sich vielleicht daran erinnert, dass das grundsätzlich ginge.
Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, das Unternehmen ist ja wirklich extrem gewachsen jetzt in den 3 Jahren. Ich glaube, mehr oder weniger sozusagen von 0 auf knapp 2000 Mitarbeiter. Inwiefern ist das denn auch tatsächlich jetzt Ihr Alltag wie in so einem Großkonzern, also mit ganz vielen Abteilungsleitern und wie habe ich mir das vorzustellen? Oder ist da noch mehr Startup drin, als man denkt?
Ich glaube, das muss man in verschiedenen Facetten sehen. Wir sind eigentlich 3 Firmen in einer. Wir haben einmal unsere Handwerks-Business Unit, die ist ziemlich groß mit 1500 Menschen. Das ist dezentral, das ist Dachdecker, das sind Heizungstechniker, das sind Elektriker, die aber auf einer von uns entwickelten Software arbeiten. Das heißt, die ganze Planung, die Umsetzung, die Logistik, die App, mit der die auch dokumentieren, dass was gemacht worden ist, also wird ein Foto gemacht zur Kontrolle, Qualitätsmanagement und so weiter. Das ist eine Unit. Und da passiert schon ziemlich viel.
Und da ist auch der Großteil der Mitarbeiter drin?
Genau, da ist der Großteil der Mitarbeiter drin mit 1500. Und diese Unit ist sehr dezentral und sehr handwerksgetrieben. Ne? Das heißt, da geht es wirklich darum, Kunden zu versorgen, zu installieren, zu planen und umzusetzen. Das ist also sehr umsetzungsgetrieben. Dadurch, dass wir dezentral sind, haben wir mit 73 Standorten aber relativ familiäre Standorte. Ne? Das heißt, die Standorte sind dann doch überschaubar. Also wir haben der nördlichste Standort ist in Finnland, nördlich von Helsinki, der südlichste ist in Adelaide. Das heißt, da sehen Sie schon, dass das sehr gespreadet ist. Das heißt, da geht es wirklich vor allem darum, dass die Führungsebene direkt an den Standorten und in den Ländern top ist. Und um die kümmern wir uns. Das ist die eine Ebene.
Aber wenn ich da mal kurz einhake, weil das ist, wenn ich das richtig verstehe, dann ist das ja so, dass das auch viel durch Zukauf entsteht. Ne? Sie kaufen sozusagen mittlere Handwerksbetriebe auf, integrieren die bei sich ins Unternehmen. Und das heißt dann auch, die bleiben aber im Kern so bestehen, wie die sind. Also der vorher der Inhaber des Handwerksbetriebs war, der ist dann auch der Chef des Standorts weiterhin.
Das ist oft so, muss aber nicht notwendigerweise so sein. Und wir machen beides. Also wir versuchen, insbesondere in Regionen, wo wir uns noch nicht so gut auskennen, ne, weil Dachtypen anders sind, Sprache anders ist, Regulatorik anders ist, da kaufen wir immer noch sehr gerne zu. Und dann wollen wir auch den Unternehmer haben als Teil unserer, sag ich mal, unserer Basis für den Markt. Aber in Märkten, wo wir drin sind, bauen wir mittlerweile die Standorte selbst auf, weil wir merken, dass das schneller geht. Denn das Unternehmen wird grundsätzlich wechselt die Marke, führt alle Prozesse neu ein, also CRM-Systeme, ERP-Systeme, aber auch die Art und Weise, wie, es geht ja um Datensicherheit auch. Und also da sind schon ziemlich viele Themen, die man innoviert. Wir ändern die Produkte, wir ändern den Auftritt und auch die Art und Weise, wie beraten wird. Insofern passiert da viel und im Ausland macht das sehr viel Sinn noch für uns, mit tollen Unternehmern zusammenzuarbeiten, um die quasi als Homebase, als Basis für unser Wachstum zu nehmen. In Deutschland merken wir, dass das abnimmt, die Bedeutung, und dass wir immer mehr eigene Standorte aufmachen.
Diese Unternehmer, die Sie dann aufkaufen, die haben ja zum Teil oder zum Großteil ja auch dann Unternehmensanteile von 1,5 Grad im Gegenzug erhalten. Inwiefern ist denn dann Ihre Organisation jetzt auch davon geprägt? Also wie viel Prozent Ihrer Eigner sind letztlich so Handwerksmeister?
Ja, also die sind nicht Eigner im eigentlichen Sinne. Die haben eine Beteiligung auf einen Börsengang, eine Beteiligung auf eine auf einen Exit, nennt man das. Ne? Also dass wir irgendwann wird die Firma so weit wachsen, dass wir hoffentlich an die Börse gehen. Und in dem Zuge haben die eine finanzielle wirtschaftliche Gleichstellung. Das heißt, was nicht so ist, ist, dass jetzt alle Unternehmer zusammen quasi, dass denen 1,5 Grad gehört und dass die am Ende dann sagen, hey, jetzt wollen wir links rum oder rechts rum, sondern es ist schon so, dass das straff geführt ist und klar geführt ist, zentral geführt ist, aber die wirtschaftliche Berechtigung an dem Erfolg, die ist identisch mit einem Shareholder.
Aber das heißt, da leitet sich ja auch ein Druck draus ab, dann irgendwann auch an die Börse zu gehen, oder? Wie konkret versprechen Sie das denen?
Also das ist ja auch, wir haben ja drüber gesprochen, das ist ja Teil der Anmaßung, ja. Wir sind also zurück zu der Anmaßung, die wir haben. Also es ist ja, das weiß auch jeder Unternehmer oder jeder, der Teil dieser Mission ist. Erstens kennen die meisten uns, also wissen schon, wes Geisteskind wir sind und was wir vorhaben. Das heißt, denen geht es auch darum, das sagen wir ja auch jedes Mal, ob sie Lust haben auf die Mission und die Reise. Ansonsten machst du das auch nicht. Ne? Wir zahlen nicht so viel wie irgendwelche Private Equity Firmen. Das heißt, bei 1,5 Grad bist du dabei, wenn du an die Vision glaubst, an das Potenzial auch eines Börsengangs oder eines Exits glaubst und wenn du Bock hast, diese ganze Reise mitzubegleiten. Ansonsten, das müssen wir auch so machen, weil wir ja gar nicht Unternehmen haben möchten, die daran nicht glauben. Das würde uns ja langsamer machen. Ne? Wenn man jetzt mal wieder zurückkommt zu dem Punkt, wir haben ja noch die Möglichkeit, eine Vision für uns zu entwickeln, die wir toll finden. Noch ist die Realität ja, hat uns noch nicht da die Schranke zugemacht und wir möchten schon eine Firma bauen, die Jahrzehnte den Markt prägen kann und im Idealfall den Kunden gehört. Und deswegen ist für uns ein Börsengang auch eine Möglichkeit, das haben wir bei Tesla auch gesehen, ohne die Kundinnen und Kunden wäre Tesla nicht dahin gekommen als Aktionäre. Wäre Tesla nicht dorthin gekommen, wo es hingekommen ist. Und wir merken, dass unsere Kundinnen und Kunden das total cool finden, was wir machen, dass die auch fragen, wie sie sich beteiligen können und dass auch Kundinnen und Kunden die Frage stellen, was passiert denn mit 1,5 Grad, wenn ihr immer mehr Geld braucht oder wenn irgendwas los ist, wie kann ich denn sicher gehen, dass diese Marke über Dekaden, wir haben ja Daten, wir managen Prozesse, wir steuern Geräte, wir sind traden am Energiemarkt. Das heißt, es ist ein riesen Trust-Element und ich glaube, der Aspekt der Unternehmerbefriedigung wird total überbewertet von außen. Hier geht es vor allem darum, Kundinnen und Kunden zu Shareholdern zu machen.
Ja.
Und das ist eine Frage auch der Selbstverwirklichung. Ja. Und wenn wir das mal gucken, ob das der Markt hergibt in 2025 und wie ja alle wissen, die sich damit auseinandersetzen, das wird am Ende nicht nur von uns abhängen, ob wir das wollen und können, sondern es wird vor allem auch vom Kapitalmarkt abhängen. Und insofern hoffen wir, dass es in 25 ein Fenster gibt, um das zu machen. Aber der Motivator dafür ist tatsächlich ein anderer.
Aber ja. Und jetzt mal jenseits des Marktumfeldes, wird es denn von Ihrem weiteren Wachstum her aus der Perspektive jetzt hinhauen? Also sozusagen werden Sie da das, was Sie noch an Dynamik brauchen, bis nächstes Jahr hinbekommen?
Die Frage ist ja, definiere, was braucht man noch an Dynamik? Ne? Jetzt sind wir auch schon in einer Meinungsdiskussion. Ne? Also den wir sind mit 2.200% gewachsen in den letzten 2 Jahren. Wir haben von 0 auf 2.000 Mitarbeiter in 2,5 Jahre gemacht. Wir sind in 7 nationale Energiemärkte eingetreten. Wir sind Energieversorgerin, wir sind Bilanzkreismanager, wir haben verschiedene technologische Innovationen getrieben. Wir haben eine R&D-Facility mit 150 Leuten, die gerade hochgerammt wird in Berlin und eröffnet wird. Das heißt, wir haben schon extrem viel gemacht.
Und Sie haben angekündigt, dass Sie dieses Jahr auch eine eigene Solarfertigung stehen haben wollen. Steht der Plan noch?
Dazu komme ich gleich. Ja. Das Entscheidende ist, dass bei dem Tempo die Frage, was wir für eine Börsenbank brauchen, die müssen wir schon auch selber festlegen, ja, weil ich glaube, dass das, was wir tatsächlich brauchen, ist Qualität. Also wir werden Qualität in den Prozessen brauchen und wir werden fortgesetzte Profitabilität brauchen. Die Frage, ob wir jetzt nochmal in den nächsten 3 Jahren um nochmal 1.000% wachsen oder um 500% oder um 300% ist aus meiner Sicht sekundär. Ich glaube, primär, das ist aber nur meine, da sind wir wieder in der Meinung, das können andere anders sehen und ich weiß ja, dass darüber auch geschrieben wird, ja. Und ich glaube, da ist jeder eingeladen, seine eigene Meinung einzubringen, aber so sehen wir das, ja. Jetzt zur Modulfertigung, weil Sie mit der Frage kamen, ja. Die Modulfertigung haben wir, also wir haben ein Produkt, Setup bei 1,5 Grad gewählt, was vor allem darauf setzt, so wenig wie möglich China-abhängig zu sein. Das heißt, da gibt es Wechselrichter, die machen aus dem Strom der Solaranlage Wechselstrom, dass man ihn überhaupt benutzen kann. Da gibt es Batterien. Mhm. Die Batterien werden angesteuert, um im Energiemarkt eine Position einzunehmen. Da gibt es Wärmepumpen, die produzieren Wärme und befüllen halt den Wärmepufferspeicher mit warmem Wasser. Es gibt Ladeinfrastruktur, Wallboxen. Dort sind wir fast ausschließlich auf nicht-chinesischen Produkten unterwegs. Weil wir glauben, dass wenn wir eine Marke bauen wollen, der Kunden vertrauen, dass wir nicht etwas bauen können, was erstens nicht cybersecure ist, also wo es dann da um die Frage geht, ob die Hersteller zum Beispiel eben direkt kontrolliert werden aus China. Deswegen kam das für uns gar nicht in Frage, dass wir auf China setzen. Beim Modul ist das anders. Beim Modul haben wir schon in 2022 für uns gesehen, dass da ein Risiko ist in der Abhängigkeit von den Chinesen. Und wir haben entschieden, unser eigenes Modul herzustellen, allerdings mit der Fertigung in China. Weil wir gesehen haben, dass es preislich und auch von den Zyklen nicht anders ging. Was wir schon gemacht haben beim Modul ist, und wieder denken Sie dran, 7 Märkte, 2000 Mitarbeitende, alles andere lief parallel. Wir haben gesagt, okay, wir ändern das so schnell wir können, was wir können. Und das war, dass wir die Wertschöpfung bei dem Grundstoff Polysilizium, das ist der Grundstoff, aus dem die Zelle und die Module hergestellt werden, dass wir das in Deutschland fertigen lassen, weil wir erstens Zwangsarbeit ausschließen, zweitens sicherstellen, dass der Energiemix, der verwendet wird, besonders sauber ist. Und das haben wir auch schon umgesetzt. Das heißt, unsere Kundinnen und Kunden nutzen heute schon ein solches Produkt, was in Teilen erstens in Deutschland gefertigt wird und zweitens eben auch besonderen sozialen und auch CO2-Standards standhält. Für uns war klar, und gar nicht durch die Politik, sondern durch Taiwan, dass das nicht reichen wird. Und den Plan, den wir in 2023 bekannt gegeben haben, ist, dass wir gerne eine Modulfertigung bauen möchten, mit der Hilfe allerdings von Chinesen. Das heißt, da geht es darum, wer sich noch erinnert, vor 15 Jahren haben die Chinesen die Fertigung in Deutschland gekauft und nach China gebracht und dort aufgebaut. Wir planen oder haben geplant, mit einem Chinesen, der die höchste Topcon ist eine Technologie, also für Zellen, die momentan führend ist, diese Modulfertigung nach Deutschland zu holen. Das war unser Plan bis Ende 2023 und jetzt komme ich zum Punkt. Es gibt politische Bestrebungen um den Net Zero Industry Act und auch um verschiedenste relativ komplexe Vergütungsstrukturen von Ausschreibungen bis hin zu sogenannten Resilienzboni, die nach Wertschöpfungstypen vergüten sollen. Und das ist etwas, was für uns den Aufbau einer eigenen Modulfertigung in Frage stellt, weil wir schlicht und ergreifend heute nicht wissen, und vielleicht ist es morgen soweit, was die Politik an Individualförderung, an Zöllen und so weiter plant. Insofern sind wir schon ziemlich weit gekommen mit unserer Produktstrategie, auch einer resilienten Non-China-Strategie. Und ja, da haben Sie uns gut erwischt. Bei der Modulfertigung und auch bei der Frage, was da überhaupt passieren kann jetzt, ist auch bei uns ein Fragezeichen da. Und wir müssen tatsächlich jetzt auf die Politik warten, was der Realität entspricht, dass man eben sich nicht alles wünschen kann und es dann so passiert, sondern manche Dinge muss man einfach
auch abwarten. Und ich meine, vor kurzem haben Sie aber ja auch mal in den Raum gestellt, dass Sie die Fertigung des noch in Deutschland ansässigen Herstellers Meyer Burger irgendwie übernehmen könnten, der ja selbst sagt, dass er sie wahrscheinlich nicht aufrechterhalten kann. Das hat ja für ein bisschen Verwirrung gesorgt, sage ich mal letztlich. Wie ist denn das ausgegangen?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Das ist noch gar nicht ausgegangen, weil natürlich, und dazu müssen, glaube ich, die Hörerinnen und Hörer wissen, der Resilienzbonus würde dazu führen, dass nur in Deutschland für eine bestimmte Art von Zellen, eine bestimmte Art von Vorprodukten es eine Sondervergütung gibt. Und wenn dieser Bonus käme, dann würde ein Anbieter wie Meyer Burger auch gar nicht in die Situation kommen, aus deren Sicht, dass sie überhaupt eine Werksaufgabe machen. Das heißt, es geht vor allem um den Fall, dass Meyer Burger eine Betriebsaufgabe machen muss. Und dann macht es für uns auch Sinn, in einem Szenario einer Betriebsaufgabe uns das anzuschauen, weil wir natürlich auch offen gesprochen ziemlich mit relativ überschaubaren Mitteln an Fertigungsmittel kommen könnten, ne? Und natürlich, das bin ich auch offen, geht es auch darum, klar zu signalisieren, dass es Bereitschaft gibt, insbesondere bei 1,5 Grad, in der Fertigungstiefe, also in der Wertschöpfung, in der Resilienz auch selbst Verantwortung zu übernehmen. Also insofern ist das sicherlich auch ein PR-Schlagabtausch, das kann man auch so sagen.
Ja, und vor allem, also es gab ja diesen öffentlichen Schlagabtausch zwischen Ihnen und dem Chef von Meyer Burger. Aber das heißt ja, letztlich hatten Sie dann ja auch immer ein wirtschaftliches Interesse daran, dass Meyer Burger quasi keinen Erfolg hat, damit Sie günstig an die Fertigung rankommen.
Nee, das würde ich so nicht sagen. Also, weil der Bonus ist, also erstmal muss man ja einmal Ursache und Wirkung richtig analysieren. Der Resilienzbonus kommt ja von den Herstellern. Das heißt, das ist ja erstmal ein Vorschlag, der gemacht wird von bestimmten Herstellern, die damit natürlich auch ihr eigenes Interesse verfolgen. Das heißt, erstmal geht es darum, dass privatwirtschaftliche Firmen Vorschläge machen über Lobbyverbände, um zu sagen, liebe Steuerzahler, gebt uns euer Geld in welcher Form auch immer. Das ist ja erstmal die Ausgangslage. Und auf diesen Bonus haben wir reagiert. Und wir kritisieren vor allem die Art und die Struktur des Bonus. Jetzt wird es hier eine Fachdiskussion.
Ja, genau, müssen wir auch ein bisschen aufpassen, genau, ja.
Und das, was rausgekommen ist, ich meine nochmal, wir sind in 6 europäischen Märkten. Ein deutscher Alleingang mit einer Sonderförderung in der Art und Weise, wie sie vorgeschlagen wird, macht einfach keinen Sinn. Und deswegen nochmal, wir haben kein Interesse an irgendeinem Lobby-Outcome. Wir reagieren auf eine Initiative, die als Ziel hat, Steuergelder aufzuwenden für spezielle Hersteller. So. Und am Ende finden wir noch nicht mal das schlimm. Wir finden einfach schlimm, wie es umgesetzt werden soll. Und das haben wir auch klar im Markt kommuniziert.
Letzte Worte.
Bevor wir nämlich hier auseinandergehen, müssen Sie sich noch in 3 Punkten klar bekennen. Wir haben ein Zitat, eine Aussage, die Sie vollenden sollten und eine Entweder-Oder-Frage. Das Zitat stammt von Henry Ford und es heißt, ich prüfe jedes Angebot. Es könnte das Angebot meines Lebens sein.
Ja, also kann ich einfach ja sagen, ja.
Das zweite wäre dann der Satz zum Vollenden. Wenn ich für einen Tag den Job mit jemandem tauschen könnte, dann würde ich...
Boah, das ist eine schwierige Frage. Sorry, Sie haben sie bestimmt vorab zugeschickt, aber da muss ich kurz drüber nachdenken.
Die haben wir auch definitiv nicht gemacht, damit Sie eben sozusagen auch spontan antworten. Ja,
ja, das ist schwierig, das ist echt schwierig. Das ist eine gute Frage. Oh Gott, das ist echt schwierig. Ich habe noch nie drüber Gedanken gemacht. Also ich glaube, einer der spannendsten Jobs überhaupt ist der Job gerade von einem OpenAI-Gründer. Den würde ich nicht haben wollen, aber ich würde gerne mal für ein paar Tage tauschen möchten. Das würde ich schon, weil ich glaube, dass dort solche fundamentalen Umbrüche stattfinden, dass es extrem spannend sein muss, diesen Job zu haben. Auch extrem belastend übrigens. Aber also ich glaube, das ist wahrscheinlich der spannendste Job, der mir ad hoc einfällt und wo ich gerne mal einfach nur eine Woche oder ein paar Tage die Rollen tauschen würde. Aber länger glaube ich nicht.
Okay, alles klar. Und dann müssten Sie sich noch einmal entscheiden, wo Sie hingehen. Entweder in die Eckkneipe oder ins Sternerestaurant.
Eckkneipe.
Weil?
Wenn ich ein Bier trinken will, möchte ich mich nicht verstellen müssen. Ich möchte so sein, wie ich bin. Und ich möchte entspannen vor allem. Und ich finde, in einer Eckkneipe, gerade so eine Astra-Stube, die hat gerade zugemacht in Hamburg, das ist was, da kann man reingehen und es ist vollkommen egal, ob du ein Bauarbeiter bist oder ein Investmentbanker oder was auch immer. Kannst dich da hinstellen, du hast deine Ruhe. Und das ist, finde ich, deutlich entspannender als ein Sterne-Restaurant. Ohne Etikett sein gelassen zu werden mit einem Bier. Das finde ich angenehm als Vorstellung.
Gut, wunderbar. Und bevor Sie dann in die Astra-Stube entschwinden, würde ich hier noch gerne platzieren, dass natürlich auch Sie Hörer uns gerne noch Hinweise geben können, wen wir mal ins Chefgespräch einladen sollten, welcher Gast Ihnen besonders gut gefallen hat, welches Gespräch Sie besonders interessiert hat. Und das alles können Sie uns gerne schreiben an chefgespräch@vivo.de. Und dann bleibt mir im Übrigen nur noch, Ihnen, Herr Schröder, nochmal herzlich zu danken und auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Vielen Dank.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.